Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 7 vom Sommerhaus der Stars.
Let's go!
Franzi.
Dina, mein Spatz.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut, ich komme frisch aus dem Urlaub. Und das ist ja schon immer hart, dann so der erste Arbeitstag danach. Aber ich bin erholt. Ich habe Sonne getankt und ich freue mich auf die Kohorte und ich freue mich, mit dir zu sprechen.
Ich freue mich doch auch. Ich gebe eine kleine Vorwarnung. Und zwar wird es heute eine ganz lange Einleitung, denn wir wollen über ganz viele Sachen nochmal sprechen. Wir haben ganz viele Worte der Kohorte. Wir haben ganz viele Nachrichten zu Emma und Umut gekriegt und das wollen wir auch nochmal nachbesprechen. Wenn euch das nicht interessiert, dann guckt mal in die Shownotes, denn da steht, zu welchem Zeitpunkt es mit der eigentlichen Folgenbesprechung losgeht. Ist leider nicht so clickable. Ich glaube, ich kriege es nicht hin mit so Kapitelmarken, dass ihr dann tatsächlich klicken könnt, wann es losgeht. Oder ich gucke es mir mal an. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Entweder ihr könnt direkt klicken und seht, wo es hingeht, aber auf jeden Fall, in jedem Fall, steht unten in den Shownotes, ab wann die eigentliche Folgenbesprechung losgeht. Und dann könnt ihr unsere Vorbesprechung skippen.
Würde ich euch aber nicht raten. Ich finde das die ganze Diskussion um und um Mut schon auch recht spannend.
Absolut.
Ich muss aber jetzt erstmal, bevor wir überhaupt damit starten, erzählen, dass ich eine wahnsinnig süße Mail in meinem Postfach hatte und ich dachte erst, es war eine Männermail, aber ich war gebiased. Denn die Mail kam von einem, ich glaube, circa 50-jährigen Mann aus Bayern und ich dachte, gut, direkt, oh Gott, was kommt jetzt?
Und ich meine, speaking of sagen, Vorurteile?
Dann dachte ich aber noch so, ja, speaking of Vorurteile, ja, aber auf der anderen Seite ist es schon auch recht adäquat. Also ich habe jetzt seit meinem Buchrelease schon einige solcher Mails bekommen und die meisten waren halt auch echte Männermails. Manche waren auch einfach nur crazy, aber diese Mail eben nicht. Und ich muss sagen, ich liebe alles daran, denn es war ein Mann aus der Kohorte. Es war nämlich eher die Kategorie Worte der Kohorte als die Kategorie Männermail. Der hat ganz wertschätzend über mein Buch geschrieben. Und hat gefragt, ob ich vielleicht mich auch mal für die Männer in Bayern einsetzen kann und zeigen kann, dass nicht eben alle so sind. Nicht alle sind, was hat er gesagt? Entweder Markus Söder oder Martin?
Yassin.
Er schreibt aber auch Martin. Ich glaube, alle drei.
Ist Martin auch aus Bayern?
Ja, von der Bachelorette.
Das machen unsere Vorurteile über Männer aus Bayern natürlich nicht weniger positiv.
Aber deswegen reden wir jetzt ja über den Mann der Kohorte. Er war einfach nur herrlich und er sei ein großer Fan des Podcasts und wir freuen uns, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob ich deinen Namen nennen darf, deswegen mach es jetzt nicht. Aber ich freue mich so, weil die Kohorte, die ist vielschichtig. Und wenn ich mir dann so vorstelle, dass er irgendwie, er hat auch geschrieben, was er beruflich macht, das so mit seinen Kollegen teilt und irgendwie auch seinen Freunden und die auch so anstiftet, vielleicht uns zu hören oder mein Buch zu lesen, da geht mir doch das Herz auf. Und dann sage ich, die feministische Revolution, die ist längst da. Weil es die Kohorte gibt.
Franzi, ich liebe alles daran. Wir sind ja jetzt schon mittendrin in der Kategorie, aber weil du das immer so schön machst, kannst du uns doch mal einsprechen, dass jetzt hier Worte der Kohorte losgeht?
Worte der Kohorte. Scheiße, Dina, ich muss lachen. Okay, nochmal. Worte der Kohorte.
Franzi, wie sieht's aus? Haben wir Kapazitäten für eine Special-Folge? Denn ich gucke Die Verräter und ich liebe es. Es ist eine wirklich tolle Show. Falls ihr es nicht auch guckt schon, dann kann ich das echt empfehlen. Es ist so spannend. Ich muss gestehen, ich habe mir dabei vielleicht schon 1-2 Notizen gemacht.
Dina, ich habe schon wieder keine Ahnung, wovon du sprichst.
Es ist eine Show. Na, das ist so wie Werwolf, aber als Show. Mit Promis.
Okay, das ist krass. Schreien die sich an?
Ich bin ein bisschen hinterher. Ich bin erst bei Folge 2. Da wurde noch nicht so viel geschrien. Aber zum Beispiel 2 ehemalige Bachelorettes sind dabei. Aber auch welche von Let's Dance, welche von GZSZ.
Okay, wow. Ich frage mich immer, ich habe jetzt echt das Gefühl, dass ich so viel Trash-TV gucke wie noch nie zuvor. Aber dieser Kosmos, der ist einfach riesig. Man kann sein ganzes Leben damit verbringen, sich Trash anzugucken. Und ich weiß nicht, wo ich die ganze Zeit dafür hernehmen soll. Es ist echt krass.
Also ich möchte allen Leuten, die uns die Nachrichten schreiben, nochmal sagen, ich fühle mich so geehrt, dass ihr gerne unsere Selfie dazuhören wollt. und vor allem Wissenschaftler zuhören wollt. Wir werden mal gucken, ob wir vielleicht was zu die Verräter, ob wir irgendwie schaffen, eine Special-Folge zu machen. Ich glaube fast eher nicht.
Aber was mir gerade einfällt, da geht's ja ums Lügen. Und wir haben doch mal, wo haben wir nochmal übers Lügen gesprochen, Dina?
Bei Make Love, Fake Love.
Wir hatten mal eine Make Love, Fake Love-Folge, wie man Lügner enttarnt.
Da haben wir auch noch diese Woche eine Nachricht zugekriegt, wo jemand gesagt hat, sie würde sich wünschen, wenn sie sich etwas wünschen darf, ob wir dazu nicht nochmal mehr machen können.
Habe ich richtig Bock drauf. Aber die Wissenschaft ist leider dünner, als wir wollen. Aber ich habe richtig Bock, weil ich wollte doch immer eigentlich Profilerin werden.
Wir überlegen mal. Das Schlimme ist, es geht ja auch alles so schnell. Ich glaube, die Verräter ist schon wieder bei der Halbzeit. Wir werden drüber nachdenken. Nächste Mail. Und zwar haben wir eine Nachricht, eine Sprachnachricht von Tessa gekriegt. Da habe ich mich sehr gefreut. Und die hat uns nämlich erzählt und auch einen Artikel geschickt, dass wir haben nämlich ja, als wir über sie gesprochen haben vor ein paar Folgen, haben wir ja erzählt, dass ich mit einem befreundeten Anwalt gesprochen habe und der gesagt hat, man darf Menschen nicht Mörder nennen, wenn die JägerInnen sind. Und Tessa hat uns ein Urteil geschickt, wo das nämlich anders ausgelegt wurde und wo nämlich geurteilt wurde, es ist okay, JägerInnen MörderInnen zu nennen. Und das wollte ich mit euch auch mal teilen.
Boah, ist das spannend. Und ich habe doch auch gesagt, nämlich dann, als wir über dieses darüber geredet haben, dass es eigentlich nicht okay ist, wie stark einfach Gesetze menschengemacht sind und das vor allen Dingen widerspiegelt, wo gerade die Macht steht, in einem Land verteilt, weil eben die meisten oder weil Gesetze halt von Menschen, die in mächtigen Positionen sind, gemacht werden. Und das spiegelt es doch schon wieder total krass wider, dass sich da jetzt irgendwie so ein Bewusstsein ändert und vielleicht auch mehr Menschen solche Urteile fällen, die anders über Dinge denken. Und jetzt, krass, spannend.
Absolut, das hat die Tessa dazu auch nochmal gesagt, dass es eher ein neueres Urteil ist und dass sich die Definition von was ist ein Mörder oder eine Mörderin, dass sich das wohl auch immer wieder ändert. Und dass jetzt das tatsächlich, das zu sagen, unter der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Wozu man aber natürlich auch sagen muss, ich glaube, es steht nicht so ganz auf so ganz festen Füßen. Ich glaube, wenn ihr euch jetzt morgen dazu entscheidet, einen Jäger oder Jägerin MörderIn zu nennen, kann es natürlich sein, dass ihr an einen anderen Richter oder eine andere Richterin geratet, die das anders sieht und die kann das natürlich auch anders auslegen. Also auf jeden Fall ist weiterhin, glaube ich, ein bisschen Vorsicht geboten dabei, wen ihr Mörder nennt. Aber das wollte ich gerne mit euch teilen.
Ist Tessa jetzt Kohorte?
Aber auch.
Dann, Franzi, kommen wir zum nächsten großen Thema. Oder eigentlich zu dem großen Worte der Kohorte-Thema. Und zwar Umut und Emma. Denn wir haben einige Nachrichten und auch Kommentare gekriegt von Menschen, denen nicht so gut gefallen hat, wie wir letzte Woche über Emma und Umut gesprochen haben. Und ich gebe da mal einen kurzen Rückblick. In Folge 6 hat die Emma den Umut ja erneut aufs Übelste beschimpft. Und wir haben mit unserer tollen Gästin, die da war, mit der Ida, unter anderem gesagt, dass wir alle einen kleinen Softspot für Emma haben, dass wir die schon auch verstehen können und dass wir das Gefühl haben, dass man diese Beziehung zwischen Umut und Emma trotzdem irgendwie kitten kann und trotzdem retten kann und trotzdem daran arbeiten kann. So würde ich das zumindest jetzt zusammenfassen, ne? Aber jede Zusammenfassung ist natürlich auch eine Interpretation. Und wir haben viele auch sehr ausführliche Nachrichten gekriegt und ich hoffe, ich tue denen jetzt nicht unrecht, wenn ich das relativ kurz zusammenfasse, aber wie ich das zusammenfassen würde, ist wie folgt, nämlich einige Menschen fanden, dass wir nicht kritisch genug mit Emma waren und dass wir die Situation zwischen den beiden vielleicht auch teilweise verharmlost haben. Und es hat eigentlich perfekt gepasst, denn einer meiner schlauesten Psychologenfreunde, der war übers Wochenende hier und wir haben das ausführlich das ganze Wochenende lang diskutiert. Und der schaut eigentlich gar kein Trash-TV, aber Emma und Umut haben uns eigentlich tatsächlich durch das ganze Wochenende begleitet und wir haben es alle geliebt. Und auf jeden Fall habe ich ihn auch gefragt, haben wir das verharmlost? Ich wollte gerne, dass er Nein sagt, aber er hat nicht Nein gesagt.
Ich muss sagen, aus dem Bauch heraus sage ich auch nicht Nein. Ich glaube schon, dass die Kohorte da einen Punkt hat.
Er hat aber auch nicht Ja gesagt. Zumindest nicht komplett. Er hat ganz viele spannende Sachen gesagt. Ich muss es leider kurz zusammenfassen. Es war immerhin ein ganzes Wochenende. Ne? Ich hoffe, vielleicht kommt er irgendwann mal und wir können ihm eine ganze Stunde lang zuhören, denn ich höre ihm sehr gerne eine ganze Stunde lang zu. Aber auf jeden Fall hat er was Spannendes gesagt und das wollte ich mit euch teilen. Denn er hat gesagt, dass diese ganze Situation ja eigentlich zwei Ebenen hat. Ebene 1 ist nämlich die von Emma und Umut als Paar und halt auch als Privatperson. Und auf der Ebene kann man ja sagen, die ganze Sache vom Sommerhaus, das ist eine Extremsituation. Das ist extremer Stress. Dass die Emma sich so gegenüber Umut verhält in dieser Situation, bedeutet ja erstmal nicht zwingend, dass sie sich auch im Alltag so verhält. Und wenn sie es tut, also wenn sie sich auch im Alltag tatsächlich so verhält, bedeutet das auch nicht zwingend, dass sie sich trennen müssen. Denn an so fehlender Impulskontrolle und Aggression, da kann man arbeiten in der Therapie. Und dass sie sich so verhält wie Emma, ist nicht okay. Aber das macht sie halt auch nicht zur schlechten Person. Und verstehen zu wollen, woher so ein Verhalten kommt und sich hineinzuversetzen, das ist ja nicht zwingend gleichbedeutend damit, dass man das verharmlost. Denn etwas verstehen oder verstehen wollen bedeutet ja auch nicht gleichzeitig das zu entschuldigen. Denn nur weil wir was verstehen können oder erklären können, woher was kommt, ist es ja nicht gleichbedeutend damit, dass es in dieser Situation für die Person keine anderen Optionen gab. Aber es gibt noch eine zweite Ebene. Und das ist nämlich die Ebene von Emma und Umut als Person des öffentlichen Lebens, beziehungsweise als Phänomen, an dem wir so gesellschaftliche Fragen diskutieren. Denn halt so Popkultur und halt auch Reality-TV, das wirft ja Fragen und Themen auf, an denen wir so gesellschaftliche Fragen diskutieren. Zum Beispiel so auf Social Media, aber auch zum Beispiel in Podcasts, so wie unserem. Und auf dieser Ebene, da haben wir das tatsächlich vielleicht verharmlost. Wir haben zwar, und das will ich schon auch nochmal sagen, wir haben schon gesagt, dass das, was Emma macht, psychische Gewalt ist. Aber ich stimme den Nachrichten und den Zuhörenden auf jeden Fall zu, dass es wahrscheinlich nicht drastisch genug war. Und dass dadurch, dass wir auf dieser persönlichen Ebene alle viel Mitgefühl mit Emma hatten, das vielleicht zu sehr untergegangen ist. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal nachholen. Und ganz klar sagen, seinen Partner oder Partnerin zu beleidigen, nachzuäffen und runterzumachen, ist ganz klar emotionale Gewalt und das ist missbräuchlich. Und sich so einer anderen Person gegenüber zu verhalten, das ist schlimm und das kann nachhaltige und langwierige Folgen für den Partner haben, für deinen Selbstwert und für auch deren psychologische Gesundheit auf lange Sicht. Und was auch ganz klar ist, wenn der Partner oder die Partnerin von einem meiner Freundinnen sich so verhalten würde und ich das sehen würde, wäre ich außer mir und würde so schnell wie möglich das Gespräch suchen. Und auf dieser Ebene ist ja auch nochmal ganz wichtig, Folgendes zu sagen. Die Frage muss ja nicht sein, kann man die Beziehung reparieren? Und das war ja die Frage, die wir uns gestellt haben. Sondern vielleicht sollte man eher die Frage stellen, sollte man die Beziehung reparieren? Macht es Sinn, sie zu reparieren? Und vor allem halt auch, will man die überhaupt reparieren? Und dazu muss man auch ganz klar sagen, dass es legitim ist zu gehen. Und dass es legitim ist zu sagen, ich kann bis zu einem gewissen Grad verstehen, woher dein Verhalten und deine Emotionen kommen. Aber ich kann oder will halt auch einfach kein Teil davon sein, wenn du daran arbeitest. Denn was ich auch auf gar keinen Fall möchte, ist, dass jemand den Podcast hört, der oder die vielleicht in so einer ähnlichen Situation ist wie Umut und deren Partner oder Partnerin sich auch so gegenüber denen verhält und die dann auch nur ansatzweise das Gefühl kriegen, dass dieses Verhalten von Emma und deswegen halt auch das Verhalten ihres Partners, dass es nicht so schlimm ist, dass es nicht so ein Big Deal ist und dass man das vielleicht auch relativ easy lösen kann.
Das kann man auf gar keinen Fall. Und ich muss sagen, also in meinen persönlichen Beziehungen jeglichster Form hätte ich auch oder habe ich keine Toleranz mehr für gewaltvolles Verhalten in irgendeiner Form. Vielleicht auch, um das nochmal klar zu sagen. Und ich liebe diese Trennung, die du vorgenommen hast, Dina, zwischen den Ebenen, weil ich glaube, das trifft das Ganze ganz gut. Und wenn wir halt psychologisch versuchen wollen zu verstehen, warum Menschen gewaltvoll sind, oder reden wir ja gleich auch nochmal viel drüber, dann geht das halt. Und das ist ja das Schöne an der Psychologie. Und so können wir Mitgefühl für alle Menschen haben, weil unsere Bedürfnisse nun mal weltweit immer überall gleich sind. Das macht das eint uns ja auch so wahnsinnig. Und gleichzeitig heißt das nicht, dass Verhalten so tolerierbar sein muss und wir da nicht klar sagen können, das ist falsch.
Ich möchte schnell einwerfen, diese zwei Ebenen-Trennung, die kommt nicht von mir, sondern von meinem ganz schlauen Freund.
Wann kommt der?
Ich hoffe bald. Ich glaube, der ist noch ein bisschen schüchtern, aber ich glaube, es hat ihm schon mehr Spaß gemacht, als er zugeben wollte, das ganze Wochenende lang über Emma und Umut zu diskutieren. Und ich habe mir aber dann auch gedacht, dass wir es vielleicht auch zu so einem festen Ding machen können, ne? Dass wenn wir so kritische Situationen haben, dass wir das vielleicht noch mehr durch diese zwei Level ansehen können oder zumindest, dass wir uns immer fragen, okay, haben wir diese zwei Level beide gleichwertig genug beleuchtet? Denn ich glaube, wir haben tatsächlich die erste Ebene sehr stark beleuchtet und die zweite nicht stark genug. Aber es geht noch weiter mit Emma und Umut. Wir sind noch nicht am Ende, denn wir haben auch noch eine Zusendung gekriegt. Die fand ich ja wirklich spannend. Dass die Emma anscheinend jetzt so im Zuge des Sommerhauses Werbung macht für medizinisches Marihuana und damit wirbt, dass es auch bei irrationalem Ärger hilft. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr. Ich glaube, es war irrationaler Ärger. Und dazu müssen wir auch was sagen. Es ist eine schlechte Idee. Es ist eine unfassbar schlechte Idee. Denn erstmal, eine Emotion an sich, das ist ja erstmal, also Ärger ist ja nicht an sich rational oder irrational. Und das Problem an dieser ganzen Situation von Emma und Umut ist ja auch nicht die Emotion an sich, also ist nicht der Ärger. Das Problem ist nicht, dass Emma wütend oder ärgerlich ist. Das Problem ist ja, dass sie keine Strategien hat, um diesem Ärger konstruktiv umzugehen und ihn deswegen an ihrem Partner auslässt. Und deswegen denke ich halt auch nicht, dass Marihuana, dass sie den Ärger unterdrückt, dass das die Lösung ist. Denn du kannst halt auch nicht 24/7 high sein. Beziehungsweise kann man schon, ne? Ich glaube aber nicht, dass das langfristig zu einem glücklichen Leben führt.
Das wird das Problem auf jeden Fall schlimmer machen. Und Konsum jeglicher Art ist ja eigentlich aus psychologischer Sicht eine Form der Emotionsvermeidung, wenn er regelmäßig stattfindet. Das finde ich dann wirklich doch auch hochproblematisch, dann zu empfehlen, dass Emotionen weiter vermieden werden, weil sie als schlecht gelabelt werden. Und Wut ist nicht schlecht. Wut ist eine super wichtige Emotion, die uns hilft, Grenzen zu setzen. Es geht nur darum, dass die Wut nicht in Aggressionen münden sollte. Dafür gibt es Methoden. Die sind aber nicht Marihuana.
Ganz genau. Die Lösung wäre nämlich wahrscheinlich eher eine Therapie, in der man sich halt fragt, woher kommt der Ärger? Woher kommt es, dass ich Aggressionen in meinem Partner auslasse und dann einfach Strategien entwickeln, wie man besser damit umgehen könnte? Ich bin auch ganz froh, dass ich so aus diesem Alter raus bin, wo ich das Bedürfnis habe, dass die Kifferbros mich cool finden. Deswegen kann ich das jetzt auch ganz direkt heraus sagen. Marihuana in deinen Alltag zu integrieren, ist einfach eine schlechte Idee. Und viele wollen es nicht hören, aber Marihuana-Konsum ist mit Psychosen assoziiert.
Und Konsum generell ist nicht so cool, wie ihr denkt. Es ist am Ende Emotionsvermeidung. Und Fühlen ist schön. Wir lieben Fühlen.
Was natürlich nicht bedeutet, dass man nicht zwischendurch mal was konsumieren kann, wenn man möchte. Ich glaube, so der Wunsch nach Rausch ist ja schon auch in Menschen fest verankert, ne? Aber ich glaube, das Problem ist immer, sobald man es irgendwie anfängt, in seinen Alltag zu integrieren.
Für mich ist es vor allen Dingen auch das Problem, wenn man anfängt, das zu glorifizieren. Also ich glaube, es ist auch ganz normal, in seinem Leben durch Phasen zu gehen, in denen es nicht anders geht. Zum Beispiel ist ja auch Marihuana-Konsum sehr mit Traumata assoziiert. Und es geht dann halt darum, dem Schmerz auszuweichen. Das ist ja auch, wir hatten das ja auch schon mal darüber gesprochen, jetzt in Bezug auf den Sam mit Alkoholkonsum. Also das hat eine Funktion und deswegen ist auch das nicht zu verurteilen. Und gleichzeitig die Glorifizierung ist halt Bullshit, muss man ganz klar sagen.
Bin ich bei dir. Was ich in dieser ganzen Emma- und Umut-Sache auch nochmal ganz wichtig finde zu betonen, ist, dass ich persönlich kann einfach so richtig viel Verständnis für die Emma aufbringen. Ne? Denn das, was ich halt sehe, ist eine junge Frau, die halt völlig überfordert mit ihren Emotionen ist und nicht weiß, wohin mit denen. Und ich sehe einen Mensch, der halt auch völlig überfordert mit dieser Ausnahmesituation ist, in der sie gerade ist und ihren Wut und Frustration und den Ärger nicht kontrollieren kann. Aber nur weil ich persönlich das darin sehe, heißt das ja nicht, dass das so ist. Ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Reminder. Wir haben hier ja auf keinen Fall die Wahrheit gepachtet und nur weil wir irgendwas so sehen, heißt das ja nicht, dass das so ist. Und deswegen finde ich es auch nochmal umso schöner, dass ihr uns so viele Nachrichten schreibt, wenn ihr Sachen anders seht. Und dass wir das dann zusammen nochmal von so anderen Blickwinkeln betrachten können.
Beste Kohorte.
Und mein schlauer Freund hat auch nochmal, ich glaube, aus der Cognitive Behavioral Theory Schule ein Zitat mitgebracht, wo es um das Verständnis geht. Und er sagt nämlich, und damit möchte ich kurz abschließen, es ist nicht deine Schuld, dass du in dieser Situation bist, aber es ist deine Verantwortung, dich da rauszuholen.
Amen.
Okay, Moment, das war noch nicht ganz, dass wir das damit abschließen. Denn wir haben ja auch noch, und jetzt verbinden sich mehrere Levels miteinander, wir haben ja auch noch Input gekriegt zu der Situation von Theresia und Stefan. Ob Theresia und Stefan Teil der Kohorte sind?
Ich hoffe es doch. Seid ihr es?
Und zwar haben Theresia und Stefan uns eine Sprachnachricht gemacht und haben auch nochmal ihre Perspektive auf Umut und Emma geteilt. Und ich fand es sehr spannend, weil deren Einschätzung nämlich nochmal ein bisschen anderer Blickwinkel ist. Denn die hatten nämlich das Gefühl, dass Emma und Umut nur auf Augenhöhe sind, wenn entweder Umut in der Opferrolle ist oder wenn die beide in der Opferrolle sind. Und dass sie das Gefühl hatten, dass sie sich vor allem nah waren, wenn sie beide Opfer waren, aber nicht im Alltag in Anführungszeichen oder im normalen Zusammenspiel. Und ich finde, das, wenn es so ist, das kann ich natürlich nicht beurteilen, ich war nicht dabei, aber das würde natürlich schon auch Sinn machen, ne? Denn das verbindet ja einfach ungemein, wenn man so ein Gefühl hat von, es sind wir beide gegen alle anderen und alle sind gegen uns, aber wir halten zusammen. Das schweißt einen ja unheimlich zusammen. Das macht ja nochmal ganz klar, okay, wir beide, die Gruppe, so ein gemeinsames Feindbild, egal ob das jetzt bei Gruppen von mehreren Menschen sind oder bei einer Gruppe von zwei Menschen, bei einem Team von zwei Menschen, ist so ein gemeinsames Feindbild oder so ein gemeinsamer Gegner, ist ja was einen total zusammenschweißen kann. Wenn es das Einzige ist, was einen zusammenschweißt, das ist natürlich schwierig.
Absolut. Ich finde das eine sehr spannende Perspektive von den beiden. Ich muss da mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich will es beobachten. Ich will die Beobachtung von den beiden beobachten. Gut, dass wir noch ein paar Folgen haben.
Die Vorschau zur nächsten Folge. Ich habe da eine geballte Faust gesehen. Ich habe ein bisschen Angst. Außerdem, es waren noch ein paar andere Aspekte in der Sprachmemo. Ich würde sagen, in Terms of Time, im Sinne der Zeit, kommen wir da in späteren Folgen nochmal drauf zurück. Und damit kommen wir zu der neuen Kategorie, die wir haben. Nämlich die, wo es darum geht, welche Wörter wir vielleicht in der Zukunft nicht mehr benutzen wollen. Und ihr habt da ein paar coole Sachen uns schon gegeben. Zum Beispiel gecancelte Worte, gecancelte Wörter oder Wörter, die wir gar nicht mehr lieben. Und ich würde sagen, unter der Folge stimmen wir mal alle zusammen ab, was wir am tollsten finden. Und wir haben für diese Kategorie auch schon eine Einsendung gekriegt. Und zwar haben wir, glaube ich, vor 2-3 Folgen irgendwo mal blinder Fleck, Blindspot benutzt. Und da hat er seine Person Folgendes geschrieben. Blinder Fleck oder ähnliches wird ja benutzt, wenn man etwas bezeichnet, das einem nicht bewusst ist. Und das ist eine ableistische Formulierung. Und Menschen mit Sehbehinderung, die können die Formulierung als diskriminierend empfinden, weil das Blindsein, was erstmal nur eine körperliche Einschränkung ist, in Zusammenhang gebracht wird mit das hätte ich sehen müssen, habe es aber nicht. Und diese Erkenntnis wird ja häufig als positiver Lernprozess bzw. Kritik an vergangener Wahrnehmung verstanden. Der Punkt ist ja aber, dass blinde Menschen nicht oder erschwert sehen können und sich daran normalerweise nichts ändern kann. Und diesen Spielraum zur großen Erkenntnis gibt es dort also nicht. Und mit diesem kleinen Sprichwort wird immer wieder impliziert, dass man seine blinden Flecke finden und beleuchten muss. Fand ich spannend. Was ich noch besser fand, eine andere Zuhörerin hat uns geschrieben, was ja noch geiler wäre, ist, wenn wir Alternativen auch noch dazu anhängen können.
Ich wollte dich gerade fragen, Dina, was ist die Alternative?
Das hat die liebe Zuhörerin, die uns diese Nachricht geschrieben hat, hat direkt das intuitiv mit hinterhergeliefert und hat geschrieben, eine andere Formulierung wäre darum an der Stelle besser geeignet. Zum Beispiel, das war mir bisher nicht bewusst.
Das war mir nicht bewusst.
Das werden wir ab jetzt so machen. Danke euch für die Zusendung. Und damit starten wir jetzt aber wirklich in die Folge.
Ich gebe dir eine Main-Plot-Summary für Folge 7 vom Sommerhaus der Stars. VIP. Ist immer VIP, oder?
Ist immer VIP.
Der Stars. Okay. Raoul hat weder einen guten Morgen noch ein Tschüss für die Verräter übrig. Sam fühlt sich beim Fragenspiel wie auf einem elektrischen Stuhl und sagt, dass er der Emma als Verführerin so gar nicht trauen kann. Theresia denkt, dass es Gloria bei den Spielen gut tun würde. Michael würde sie ein bisschen zur Sau machen. Und der reine Tee schützt Sam und Raffi, sodass sich Oliver und Jill nicht beim nächsten Spiel saven können. Raffi schüttet sein Glas auf Umut, weil ihm Umuts Hundeshow überhaupt nicht gefallen hat. Und danach eskaliert es völlig. Sam muss gepiepst werden. Dann will sich Raffi entschuldigen, aber Umut nimmt die Entschuldigung nicht an. Und Lorik und Denise ziehen ins Sommerhaus ein. Bei der Höhenpantomime ziehen Gloria und Michael alle anderen ab. Danach schreit Raffi betrunken, ob Stefan ein Kinderpieps ist. Wofür er sich dann auch wieder entschuldigt, was Stefan diesmal aber annimmt. Beim Stimmungsbarometer bekommen Lorik und Denise 3 Stimmen und Emma und Umut 4 Stimmen. Und das war's.
Franzi, ich liebe alles daran. Reiner Wein.
Reiner Wein. Aber wie rein ist der denn, wenn alle checken, wie das Spiel funktioniert und gar nicht ehrlich sind?
Okay, ich glaube, alle checken es, aber können sich trotzdem nicht zurückhalten, die Wahrheit zu sagen. Das ist ja das erste Mal, dass du das Sommerhaus guckst, ne? Und dieses Spiel, das kommt, glaube ich, seit 3 Jahren, 4 Jahren, jedes Mal. Und eigentlich müssen die mittlerweile wissen, wie es funktioniert. Und trotzdem schaffen die es nicht, das systematisch zu spielen.
Menschen sind so witzig, oder? Das zeigt doch auch wieder, wir sind einfach emotionale Wesen. In erster Linie sind wir emotionale Wesen, Dina. Jeder, der was anderes behauptet, ist für mich, liegt falsch. Können wir das Spiel mal kurz erklären? Also es ist ein Fragespiel, wie beherzt, aber halt in super fies. Wer gewählt wird, zum Beispiel als die Person, der man den Sieg am wenigsten gönnt, bekommt dann halt einen Schluck Rotwein eingeschenkt, den reinen Wein. Und dann, wenn das überstirbt, dann kann die Person entscheiden, wer nicht beim nächsten Spiel gesaved werden darf. Und die sind selber gesaved für die Nominierung. Und bei diesem Spiel gehen eben alle auf Sam. Und ich wollte dich erstmal fragen, Dina, tat dir das leid?
Mir tat das total leid. Ich glaube, egal wen die da hingesetzt hätten, egal auf wen alle gegangen wären, das würde mir immer leid tun, weil das ist ja auch einfach für Menschen, glaube ich, die schlimmste Situation, da zu sitzen und festzustellen, scheiße, ich bin der Außenseiter oder die Außenseiterin. Und der Sam tat mir unfassbar leid, denn sogar selbst die Leute, wo er dachte, das sind irgendwie seine Verbündeten, die waren es auf einmal nicht. Aber was es ja auch nochmal schlimmer macht, ist, dass er da einfach nicht weg konnte. Der saß da fest und ich fand auch sein Gesicht, das sah so verletzt aus und das wurde so von Runde zu Runde, hatte ich das Gefühl, dass sein Gesicht zerbrechlicher wurde. Ich habe da, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Unterlippe fast beben gesehen, was ja ein Zeichen dafür ist, dass jemand vielleicht gleich anfängt zu weinen. Und mir ist das Herz zerrissen. Also so schlecht, wie er sich davor benommen hat, auf jeden Fall. Ich bin absolut kein Fan von Sam. Ich finde, er verhält sich oft richtig mies. Aber das hat mir richtig leid getan. Wie siehst du das?
Mir tat das auch richtig leid. Und ich wollte eigentlich noch, das machen wir mal für eine andere Folge, gucken, wie sowas dann vielleicht auch zu mehr Empathie mit anderen Gruppen führt. Weil ich dachte mir so, also es war schon so ein Gedanke dann, boah, der Sam war so fies zu allen, dass irgendwie auch ein Gedanke sein könnte, dass das jetzt ein bisschen verdient ist, dass er das auch mal zurückbekommt. Weil ich finde, der muss wenig einstecken dafür, wie fies der zu anderen ist. Und gleichzeitig war ich dann auch sehr schnell wieder bei dem, ey, Gewalt erzeugt einfach Gewalt. Er ist fies gewesen, jetzt kriegt er es zurück und es tut mir halt trotzdem leid, weil das hat er halt auch nicht verdient und es tut ihm weh und es ist nicht okay. Und ich finde das Spiel schon echt hart.
Ich kann mir tatsächlich beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Spiel und die Erfahrungen den weicher macht, sondern ich könnte mir fast vorstellen, dass es eher noch mehr Gegengewalt erzeugt und dass er sich jetzt im Nachzug davon eher noch fieser anderen Leuten gegenüber verhält, in der Hoffnung, dass er dadurch abwenden kann, dass er sich wieder so fühlt wie in dieser Situation.
Ich glaube auch. Das ist das gute, altbekannte Gewalt erzeugt Gewalt-Ding. Das ist einfach so, ne?
Ich habe da so dran gedacht, weil er seine erste Show war ja, oder nicht seine erste, aber seine erste, wo ich ihn gesehen habe, war Kampf der Reality Stars. Das war vor Jahren. Da war der noch so eine richtige Maus und da wirkte der so unsicher und so verletzlich und hat sich ja dann auch relativ, also meine Interpretation, an die Georgina geklammert. Und ich hatte das Gefühl, dass er so diesen sehr unsicheren und verletzlichen Teil von sich, dass er den in den letzten Jahren gar nicht mehr nach außen gezeigt hat, sondern halt sich diese fiese, bissige Persona zugelegt hat. Oder beziehungsweise, lass uns sagen, diese Seite von uns mehr gezeigt hat. Und in dieser Situation hatte ich wieder total das Gefühl, ich sehe jetzt auf einmal wieder genau die gleiche Person, die ich bei Kampf der Reality Stars gesehen habe. Ich sehe wieder so diese gleiche, verletzliche Seite und ich sag's ehrlich, ich wollte den einfach nur umarmen in der Situation. Es hat mir richtig das Herz gebrochen.
Ja. Ich muss auch sagen, beim Sam, da ist jetzt wieder richtig geil, dass wir das mit den Ebenen durch deinen Freund eben eingeführt haben. Ich hüpfe jetzt auf die persönliche Ebene, was nicht bedeutet, dass die andere Ebene, die gesellschaftsrelevante, nicht da ist. Ich find's völlig scheiße, wenn Menschen sich so verhalten, wie der Sam sich da in dem Format Leuten gegenüber verhält. Auch in dem Spiel fällt wieder eine problematische Aussage über die ich gleich noch reden will. Aber ich hab den irgendwie lieb auf der persönlichen Ebene. Dina, ich weiß, es ist problematisch, weil der wirklich schlimme Dinge sagt, aber ich sehe so diesen zerbrechlichen Jungen irgendwie dahinter. Und dazu kommt, dass der halt unfassbar, glaube ich, witzig sein könnte, wenn der einhalten würde, was unter die Gürtellinie geht und wenn der Stopp machen würde, da wo die Verletzung bei anderen Menschen entsteht. Weil der ist wortgewandt. Das ist der. Manchmal seine Beschreibung von Dingen, ich möchte mich wegschmeißen, so witzig finde ich den. Und ich glaube, der könnte auch Comedian oder so sein. Ich möchte, dass er dieses Talent mehr ausschöpft und aufhört damit, sein Coolsein auf, sein vermeintliches Coolsein auf den Verletzungen von anderen aufzubauen.
So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich glaube, bis jetzt ist es mir schwer gefallen, den als witzig zu empfinden, weil ich ihn so unfassbar gemein finde.
Ja, du musst mal auf die Wörter achten. Wirklich, teilweise ist es so, wo ich denke, boah, dein Brain ist so witzig. Bitte, bitte hör doch einfach auf mit den Verletzungen, dann wärst du eine Legende.
Aber du hast gerade schon gesagt, er hat auch da in dieser Runde was Problematisches gesagt. Ich kann mir denken, worauf du anspielst. Kannst du das weiter ausführen?
Er kann der Emma nicht trauen, weil sie eine Verführerin ist. Müssen wir dazu noch was sagen, Dina? Ich meine, wir haben dazu eine ganze Folge gemacht, nämlich die Folge mit der Laura.
Wir verlinken die euch hier unter der Folge mal. Ich finde, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Ich fand das eine von unseren tollsten Folgen, wo wir nämlich über die Tendenz sprechen, dass wir Frauen in zwei klare Kategorien einteilen, nämlich Hure oder Heilige. Und wenn wir Frauen in die Hurenkategorie einteilen, also in die sexuell verfügbare, dass wir dann sagen, okay, der kann man einfach generell überhaupt nicht mehr trauen, dass diese Frau ist verlogen und schlecht und auch nicht datable. Und wir haben in unserer Folge mit der Lina haben wir das anhand von Temptation Island evaluiert und haben tatsächlich festgestellt, okay, da sehen wir es ganz klar und wir sehen ganz klar, dass diese Verführerin, dass sie so sehr eindimensional als nämlich, ich sage es in Anführungszeichen, ne, ihr wisst, dass ich das nicht so meine, aber dass sie ganz klar als diese vermeintlichen Huren dargestellt werden, denen man nicht trauen kann. Und ich finde es auch sehr bezeichnend, dass der Sam genau da unseren Punkt, den wir hatten, hier ganz klar reproduziert.
Voll. Und ich dachte noch so, dass ich mir einfach wünschen würde, dass der Sam sehen würde, dass das System, was, glaube ich, maßgeblich für diese Maskerade, die er sich da aufgebaut hat, verantwortlich ist, dasselbe ist, dass die Emma als Verführerin noch immer slut-shamed. Ist es okay, da Slut-Shaming zu sagen? Sie war ja überhaupt keine Slut, aber du weißt, was ich meine.
Mhm.
Sie als sexuell verfügbar, promiskuitiv darzustellen, weil sie in einer arbiträren Rolle in einem Reality-TV-Format war. Das ist dasselbe System, würde ich gerne dem Sam sagen, das zu dem Schmerz führt, unter dem wir alle leiden. Und ich glaube auch der Sam gar nicht so wenig als queerer Mann. Ähnliche Aussagen kommen vom Oliver.
Obwohl der Oliver, kann ich kurz was Gutes sagen über den Oliver?
Ja, mach mal kurz.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, als diese Unter-die-Gürtel-Linie-Aussagen vom Sam gegenüber der Emma fallen, springt der Oliver ein.
Lieben wir Allies.
Und das hat mir in der ersten Folge, als der Sam die Emma ja so angegriffen hat, schon in dieser Tischsituation, da hat mir das gefehlt, dass jemand einschreitet.
Absolut. Ich finde das auch richtig toll. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass der den Sam einfach nicht mag. Und gleichzeitig dürfen wir ihm die Credits auch einfach jetzt mal geben.
Ja, er macht das vermutlich nicht aus altruistischen Gründen. Aber trotzdem. Wenigstens ist jemand eingesprungen. Die Bar ist hier low. Die Messlatte ist niedrig.
Und dann ein paar Sätze weiter wird's aber auch schon wieder problematisch. Und er sagt zu Sam, mach dir mal das Fruchtwasser aus dem Gesicht.
Meint er damit die Tränen?
Das habe ich gar nicht so verstanden.
Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass der gemeint hat.
Ich glaube nicht, dass es darum geht. Ich glaube, es geht darum, den Sam als weiblich darzustellen. Und das ist die ultimative Beleidigung im Patriarchat, ja. Fruchtwasser. Der hat ein weibliches Sekret im Gesicht. Das ist ja das Schlimmste, was du im Patriarchat einem Mann antun kannst, dass er so etwas Widerwärtiges, ich rede natürlich in Anführungsstrichen, liebe Kohorte, im Gesicht haben kann. Und ich finde das wirklich schwierig, diese Aussage.
Oder meinte damit, dass Sam ein Baby ist und dadurch, dass er quasi gerade erst geboren ist, noch Fruchtwasser im Gesicht hat.
Ah.
Was natürlich auch ein Mann im Patriarchat seine Männlichkeit abzusprechen damit, dass man sagt, dass er entweder eine Frau oder ein Baby ist. Das ist wahrscheinlich das Gleiche, ne? Ich weiß nicht, ich stehe echt auf dem Schlauch. Es könnte schon alles sein.
Es könnte alles sein. Und ich glaube, Frau wäre schlimmer. Und ich möchte, dass der Oliver Stellung bezieht. Vielleicht kriegen wir da ja mal eine kleine Memo.
Wenn ihr eine Theorie habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare.
So, von einer problematischen Aussage zur nächsten. Die Theresia denkt, dass der Michael die Gloria mehr anschreien sollte, damit sie endlich gut in den Spielen wird. Hä?
Ja, das glaube ich nicht.
Das hast du jetzt aber nett ausgedrückt. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass das sie weiter verunsichern würde in den Spielsituationen, wenn sie da jemand anschreien würde. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach nicht gut zusammengeschnitten. Aber auf jeden Fall glaube ich, es wäre keine kluge Strategie, die Gloria anzuschreien in den Spielen. Und was man auch sagen muss, die Gloria ist mega gut in den Spielen. Die haben sich ja nicht zum ersten Mal gesaved und ich weiß nicht, ob das an Glorias Freund liegt.
Ich auch nicht. Bevor wir weitergehen, kann ich eine Sache kurz einwerfen. Bin so total fokussiert auf unsere sprachlichen Eigenheiten, weil wir dazu Nachrichten gekriegt haben. Jetzt nicht diese Woche, schon vor ein paar Wochen, aber eine Person hat mir gefragt, warum wir dauernd, wenn wir die Namen nennen, den Artikel davor setzen. Und ob das irgendwie so eine regionale Sache wäre. Weil wir sagen dauernd, der Sam, die Tessa, die Theresia. Ist das schon mal aufgefallen?
Ist mir noch nie aufgefallen. Warum machen wir das?
Also ich mache das, weil es angeblich ein Ruhrpott-Ding ist.
Vielleicht ist es ja auch Kölsch. Oder Schweizerdeutsch. Ich habe alles, all das in mir vereint, ich weiß es nicht.
Ich glaube, also ich habe mich nicht richtig eingelesen. Ich habe mal kurz gegoogelt und da war die Theorie, dass es eher so ein NRW-Ding ist und ich glaube, daran liegt.
Ist aber, glaube ich, auch ein Schweizer Ding tatsächlich. Weißt du, was die Schweizer aber bei Mädchen sagen? Es ist einfach keine sie, junge Mädchen. Sie sind keine sie's, sondern sie sind es.
Und junge, also und Jungs?
Nicht.
Okay, wow.
Also man sagt, es Dienerlein. Das Dienerlein sozusagen. Crazy, oder?
Und das Raffi-Lein?
Nicht. Eher nicht. Da würde man eher sagen, der Raffi.
Hast du gemerkt, was ich hier versuche, für eine geile Überleitung zu machen?
Überleitung on fleek. Der Raffi schüttet den Tee auf den Umut und darauf folgt eine Rieseneskalation.
Warte mal, war das Tee? Ich dachte, das wäre nur Wasser.
Ich glaube, das Wort Tee war bei mir voraktiviert im Gehirn. Wegen dem reinen Tee. Der war ja auch kein Tee, das war ja Rotwein. Ich weiß nicht, was los war. Aber es ist Wasser.
Mein Gott, ich hoffe, es war kein Tee. Das wäre ja richtig gefährlich.
Wieso? Kamillentee soll ja abschwellend wirken.
Aber nicht, wenn er heiß ist.
Ich glaube, es war Wasser.
Also, ich möchte einmal dem Raffi einen Punkt geben. Und zwar ist ihm wohl sauer aufgestoßen, dass der Umut ihn und den Sam als Hooligan beleidigt. Und das ist klar eine Entmenschlichung. Und das ist nicht in Ordnung. Und da hat er einen Punkt. Aber da hört's auf.
Geh ich mit.
Dass er ihm das Wasser ins Gesicht schüttet, das geht nicht. Geht gar nicht. Wie gesagt, ich bin keine Rechtsexpertin. Ich habe hier auch nicht geschafft, einen Anwalt zu fragen. Je nachdem, ob das, ich weiß nicht, ob das eine Körperverletzung ist. Das ist auf jeden Fall eine Grenzüberschreitung. Und ich würde sagen, dass das schon auch physische Gewalt ist. Oder? Jemandem was ins Gesicht zu schütten? Ist auf jeden Fall richtig erniedrigend.
Es ist erniedrigend und es könnte ja auch schon wehtun, wenn die Augen zum Beispiel zufällig offen sind in dem Moment. Und da muss man sagen, bei jeder anderen Flüssigkeit, die nicht kaltes Wasser wäre, wäre es ja schon auch gefährlich. Und bei Wasser könnte es auch gefährlich sein, je nachdem, wie doll es ist und je nachdem, wie viel es ist.
Ja, ich finde das absolut unterirdisch. Ich finde es spannend, dass nicht zur Debatte steht, dass der Raffi das Haus verlassen muss.
Krass eigentlich. Aber das haben wir ja schon ganz oft, dass wir hier gewaltvolles Verhalten sehen. Auch, also vor allen Dingen im Sommerhaus. Und dass da keine Konsequenzen kommen. Ne?
Mhm. Der Raffi entschuldigt ja sich relativ schnell. Was sagst du dazu?
Für mich war der Raffi einfach ziemlich durch in dem Moment wieder. Der hatte ja auch wieder was getrunken, glaube ich. Und ich weiß nicht, also, hättest du die Entschuldigung angenommen?
Nee, auf gar keinen Fall. Denn ich hatte das Gefühl, dass diese ganze Entschuldigungsnummer ja auch nicht aufrichtig war und nicht ehrlich und nicht, weil der es wirklich eingesehen hat, sondern eher, weil der vielleicht ein bisschen Angst hatte vor den Konsequenzen und weil auch andere Leute ihm gesagt hat, das ging jetzt einfach überhaupt nicht. Und ich fand es auch sehr bezeichnend, denn ich würde denken, wenn es eine ernst gemeinte Entschuldigung ist, weil es dir wirklich leid tut, dann solltest du im besten Fall halt auch einfach der anderen Person den Raum einräumen, die nicht anzunehmen. Und das hat der Raffi ja überhaupt nicht gemacht. Der war ja sogar fast pissig dann, dass der Umut nicht direkt gesagt hat, so, ja, okay, kein Problem. Dabei finde ich, dass es Umuts völliges Recht einfach ist, zu sagen, okay, du entschuldigst dich, aber ich nehme entweder diese Entschuldigung noch nicht an, oder vielleicht nehme ich sie auch überhaupt nicht an. Es war generell keine gute Entschuldigung. Und vor allem mit diesem impliziten Druck noch, okay, du musst das jetzt sofort direkt annehmen. Ich fand, es ging überhaupt nicht.
Ich finde, wir sollten mehr über Entschuldigen sprechen. Ich finde, wir sollten das mal in eine Folge integrieren. Weil das ist ein sehr spannendes Thema.
Bin ich bei dir. Also ja, ich bin froh, dass der Umut sich nicht da hat hindrängen lassen, das anzunehmen. Und sich nicht da hat hindrängen lassen, jetzt da einzuschlagen und die Hand zu nehmen, weil der Raffi ist schon sehr fordernd, ne? Ich finde den, ich glaube, wenn ich dem begegnen würde, fände ich das schon ein bisschen einschüchternd, weil der so fordernd einfach ist im Umgang. Und weil der, ich finde den schon oft, da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, ich finde den sehr oft grenzüberschreitend und er überschreitet die Grenze und dann habe ich das Gefühl, dass er von aber seinen Mitmenschen direkt in der nächsten Sekunde erwartet, dass sie ihm das direkt verzeihen.
Ja. Aber wir reden ja auch gleich nochmal über den. Dina, ich war ein bisschen stolz. Ich habe das extra so aufgeteilt hier im Dokument, wie das stringent passiert ist.
Hast du gesehen? Doch gesehen. Das habe ich gesehen und geliebt.
Wir greifen hier nichts vorweg. Und wir machen weiter damit, dass Lurik und Denise ins Sommerhaus einziehen. Hast du eine Meinung zu denen?
Natürlich. Kanntest du die?
Ich kannte die nicht. Und ich glaube, dass daran liegt es auch, dass ich möchte die nicht kennenlernen. Das ist voll gemein, weil da können die gar nichts für. Aber ich habe jetzt keine Sozialbatterie mehr. Das Sommerhaus ist sowas von voll. Da ist schon so viel passiert. Und man kennt das ja vielleicht, dass so, weiß ich nicht, es ist Sommer. man macht mehr mit seinen FreundInnen als sonst und dann lernt man super coole Menschen kennen und denkt sich, ja, du bist vielleicht cool, ich weiß es nicht, aber ich kann jetzt einfach nicht mehr, weil man hat einfach nur ein gewisses Maß an sozialer Kapazität und wenn das voll ist, ist es voll. Und so geht's mir gerade ein bisschen mit den beiden. Ich habe keinen Raum mehr für parasoziale Beziehungen im Sommerhaus. Ich habe genug davon. Aber vielleicht sind die cool. Ich weiß es nicht. Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Unser Werbepartner heute ist auch wieder Koro. Und ich liebe alles daran.
Ist wirklich ein Highlight.
Falls ihr Koro noch nicht kennt, Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Denn bei Koro, da gibt's gesunde Lebensmittel in Großpackungen, also Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, Koch- und Backzutaten, aber auch so Non-Food-Artikel, wie zum Beispiel diese Fancy Mason Jars. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da machen immer alle bei Pinterest ihr Healthy Breakfast rein. Liebe ich. Franzi, ich habe ja während meiner Promotion eine Zeit in New York verbracht und da war gerade so ein richtiger Porridge-Hype und ich bin diesem Porridge-Hype absolut verfallen und um meine Uni herum, das war ja halt, weil es so dieses Studentenviertel war, gab es einfach mega viel, mega geiles Essen, was man so in der Mittagspause sich da holen konnte und da gab es halt auch so einen mega geilen Porridge-Stand und da habe ich mir tatsächlich für $10 jeden Nachmittag ein Porridge gekauft, bis ich irgendwann fast pleite war. Und mir dann gedacht habe, das kann man vielleicht auch mal selber machen. Und das kann man tatsächlich. Und dann kostet es nicht mal einen Euro. Und ich glaube, ich habe den Porridge jetzt perfektioniert. Und für den perfekten Porridge gibt es einfach alle Zutaten bei Koro. Es gibt Haferflocken. Es gibt jegliche Form von allen möglichen verschiedenen Milchalternativen. Es gibt Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, mit dem man seinen Porridge toppen kann. Koro ist auf jeden Fall Porridge Heaven.
Dina, ich dachte so lange Zeit meines Lebens, dass ich ein Porridge-Girl bin. Und ich wollte es immer sein. Ich habe immer alle auf Instagram bewundert und hatte die ganzen Rezepte gepinnt. Und dann stelle ich fest, ich habe totale Haferallergie. Und das ist der Grund, aus dem ich das nie vertragen habe. Und es hat mich so traurig gemacht. Aber auch dafür hat Koro eine Lösung. Denn es gibt so viele Alternativen. Für mich vor allen Dingen ganz besonders. Ich habe ja auch schon von meiner Nussallergie erzählt, dass ganz viel auf Erbsenbasis stattfindet, was der vegane Traum ist für Menschen mit Nuss- und Haferallergie. Es gibt sogar veganes Proteinpulver auf Erbsenbasis und das ist auch mega lecker. Und damit kann man so Porridge-Alternativen herstellen. Und für mich ist das wirklich ganz besonders, weil es gar nicht so leicht ist, mit all diesen Allergien irgendwie gut einzukaufen. Aber Koro hat alles Mögliche, sodass ich auf die Nährstoffe komme, die ich brauche, ohne einen allergischen Schock zu bekommen. Und für unsere Kohorte gibt es 5% auf das gesamte Sortiment von Koro, nämlich mit dem Code TRASH. T-R-A-S-H, alles groß geschrieben. Damit geht's zurück zur Folge.
Erstmal einen kurzen Hintergrund. Also, und zwar, wir haben Denise beim Bachelor kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Bachelor das war. Es war auf jeden Fall ein Bachelor und sie war die Erste, die ihn geküsst hat. Aber es war irgendwie alles zu schnell und dann hatte sie rausgekickt. Und das war unangenehm. Das tat mir richtig leid. Ich hoffe, ich verwechsel die nicht gerade. Nee, ich glaube, es war tatsächlich die Denise. Und der Lorik war, glaube ich, bei der Bachelorette. Ja, muss ja gewesen sein, denn die haben sich dann beide bei Bachelor in Paradise kennengelernt. Und da fand ich ihn, hatte mir nicht gefallen. Das war so ein typisch, ich halte mir alle Optionen offen und ich halte mir sie warm. War zumindest mein Gefühl. Ich war auf jeden Fall relativ überrascht, als sie dann doch tatsächlich zusammengekommen sind. Aber als sie dann zu Temptation Island gingen, wurde mir alles klar. Denn da hatte ich aber immer das Gefühl, aha, diese Dynamik von ich halte sie so am langen Arm, hat sie halt einfach vorgesetzt, nur dass sie es dann halt Beziehung genannt haben. Was ich an Denise sehr mochte oder was ich so richtig schön fand, ist, dass die Denise bei Temptation Island, und ich weiß gar nicht mehr genau, was da eigentlich passiert ist bei denen bei Temptation Island, aber was mir total in Erinnerung geblieben ist, ist, dass Denise gesagt hat, dass sie eine zweite Persönlichkeit hat, nämlich Dennis E. Und dass Dennis E. eine wilde Partykanone ist und dass ihr Ziel in der Beziehung ist, dass der Lorik Dennis E. besser kennenlernt und auch Dennis E. akzeptiert. Ist das nicht schön?
Das ist schön. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie für die Partykanone einen männlichen Namen verwenden muss. Ich meine, wenn das fluide ist, bei ihr fühle ich das natürlich. Geile Sache. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass sie denkt, dass Männer eher Party machen und das deswegen nur so ist, dass sie da einen männlichen Namen verwenden muss. Aber auf jeden Fall hoffe ich auch, dass die diese Teil ihrer Persönlichkeit in die Beziehung integrieren können. Ich würde es den beiden echt wünschen.
Aber ich fand das richtig spannend, auch damals bei Temptation Island. Da habe ich mir gewünscht, dass wir vielleicht schon diesen Podcast darüber gemacht hätten. Denn ich fand das so eine richtig gute Erinnerung auch wieder darin, dass Menschen halt so verschiedene Persönlichkeitsanteile haben. Und ich glaube, dass das halt öfter mal in Beziehungen passiert, dass eine Person das Gefühl hat, okay, dieser eine Persönlichkeitsanteil von mir, der hat keinen Platz in dieser Beziehung und den möchte die andere Person vielleicht auch gar nicht. Und das Gefühl haben, dass der vielleicht auch gar nicht so richtig angenommen wird. Und da fand ich vor allem so diese Metapher mit dem Dennis E., fand ich einfach so ein perfektes Beispiel dafür.
Total. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass das bei Frauen ganz häufig der wilde Anteil ist, der dann nicht so akzeptiert ist.
Auch, ich habe tatsächlich aber auch schon öfter Männer kennengelernt. Also vor allem, als ich jünger war, dass wenn ich dann feiern war, dass es da schon Männer auch gab, die dann ihrer Freundin erzählt haben, die sind irgendwo anders, übernachten bei einem Kumpel oder sind nur in der Kneipe. Dabei waren die auf irgendwie einer total wilden Party. Dass schon Menschen auch ein Problem damit haben, vielleicht so ihr Exzessives oder ihren Teil, der vielleicht nicht so ganz sozial akzeptiert ist, den vielleicht schon ein bisschen zu verstecken.
Das stimmt. Und ich meine, feiern ist ja nicht nur Wildheit. Feiern ist halt auch was, was man vielleicht nicht so direkt mit einer Beziehung auch assoziiert, weil viele das ja auch machen oder es wird gesagt, eben nicht primär um zu tanzen, sondern auch um Leute aufzureißen und das spielt da wahrscheinlich alles mit ein.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir in den letzten 3 Folgen noch was von Dennis E. sehen.
Ich hoffe das doch.
Ich fand es ja aber schon richtig funny, als sie da ankamen und alle sitzen da irgendwie so in Sporthosen voll fertig und es kam mir so ein bisschen, es gab mir so ein bisschen so den Vibe von so 3 Wochen Jugendfreizeit, wie da alle saßen um diesen Tisch. Und dann kommen die halt so voll zurechtgemacht so in diesem Britney Spears Outfit da an.
So witzig. Die wissen noch gar nicht, was auf die zukommt und dann sehen die diese Betten.
Ja, ich fand das auf jeden Fall ganz wild. Was denkst du so zu denen?
Nix. Ich habe keine Kapazität. Okay, ich denke nicht gar nichts. Was ich schon denke, ist, dass ich es nicht okay finde, dass sie diesen Sound von Emma, der da irgendwie erstellt wurde nach der Temptation-Sache, in dem die ein bisschen unschicklich, so Umut sagt, wollen wir F-Pieps, dass sie das so gepusht haben und damit auf einen Shitstorm, der gegen Emmut eh schon gelaufen ist, so draufgesprungen sind, als sie eh schon gelitten haben. Weil ich finde schon, dass man den Charakter von Menschen sieht, wenn, das ist ja auch so ein Spruch, glaube ich, so ein Kalenderspruch, jetzt bin ich hier kalenderspruchig, aber trotzdem, da ist Wahrheit drin, wenn sie sich Menschen gegenüber verhalten, die nichts für sie tun können und die eh schon am Boden liegen. Und das ist für mich immer wirklich ein krasses No-Go. Mir ist bewusst, dass ich es vielleicht alles anders sehen würde, wenn ich die Staffel Temptation gesehen hätte und dann auch so einen Hass auf Emmut hätte. Den habe ich halt nicht, weil ich die jetzt erst hier im Sommerhaus kennenlerne und auch nicht sehe, wie jetzt Umuts Ex-Freundin davon verletzt ist und all diese Dinge. Aber trotzdem, bei Menschen nachtreten, die eh schon am Boden sind, einfach nein, einfach nie.
Kann ich kurz einwerfen? Ich glaube, ich würde gar nicht sagen, was Emma gesagt hat, dass das unschicklich war. Das war halt einfach sehr explizit.
Ja, es war explizit. Es war vielleicht nicht so elegant, aber es war sehr ehrlich.
Jetzt, wo wir schon über explizite Aussagen reden, kommt Raffi wieder ins Spiel.
Zurück zu Raffi.
Okay, ich möchte kurz mit der Kohorte teilen. In unserem Google Docs, was wir für diese Folge haben, sehe ich jetzt gerade erst, dass Franzi da geschrieben hat, ich fände es oben sinnvoller, wenn wir eh über Raffis aggressives Verhalten reden. Überleg mal, ob du den Bruch ertragen kannst.
Ich dachte, das war ein Nein.
Ach, dass ich... Nee, ich habe das nicht gesehen. Es tut mir leid. Es wäre auch ein Nein gewesen.
Also, zurück zu Raffi. Der sagt relativ betrunken über Stefan, also bist du ein Kinderpieps. Das ist schon krass.
Ich bin natürlich nicht der Maßstab aller Dinge. Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der mir das betrunken über die Lippen kommen würde. Also egal wie betrunken. Man soll nie sagen. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir sehr schwer vorstellen. Wow. Ich habe auch gar nicht... Kannst du mir nochmal zusammenfassen, warum er das gesagt hat? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ich wollte eigentlich dich fragen, ob du das noch zusammenbekommst, weil ich bekomme es nicht mehr zusammen. Es war auf jeden Fall schon so, dass es, glaube ich, um den Altersunterschied zwischen Stefan und Theresa ging. Und das so der Ausgangspunkt war. Macht's ja nicht besser. Aber auf jeden Fall finde ich schon, dass das Verhalten so etwas zeigt, was wir schon vor ein paar Folgen beobachtet und auch besprochen haben. Nämlich, dass so beim Raffi echt krass die Hemmungen fallen. Und da ist er ja auch schon wieder betrunken. Das sagt, glaube ich, weiß nicht mehr, wer das sagt. Ich glaube, Sam. Oder auch er selber. Und man merkt es ja auch einfach. Und das zeigt auch wieder, dass Alkohol einfach Aggression richtig katalysiert. Und ich gehe da mit. Ich glaube, es gäbe auch... Also ich glaube, sowas würde ich einfach nicht sagen, egal in welchem Zustand. Aber ich glaube, wenn du eh schon so ein bisschen normalisierst in deinem Leben oder auch solche Aussagen, dann rutscht das vielleicht eher mal raus dann in so einem Zustand.
Mir fällt da was ganz Spannendes ein aus der Poppsychologie. wo man ja sagt, drunken words are sober thoughts, also die Wörter, die man sagt, die Sachen, die man sagt, wenn man betrunken ist, sind die Sachen, die man im nüchternen Zustand denkt. Und da ist tatsächlich, glaube ich, schon tatsächlich mehr dran. Denn nur wenn man betrunken ist, kommen ja nicht einfach irgendwelche random Gedanken in deinen Kopf. Da kommen ja nicht einfach irgendwelche Gedanken rein, glaube ich, die vorher nicht da waren. So funktioniert ja Alkohol nicht. Alkohol ist ja nicht so, dass auf einmal irgendwelche Sachen erschaffen, die nicht da sind, sondern der Effekt von Alkohol ist ja vor allem, dass das die Hemmschwelle senkt und die Hemmung senkt, sodass dann halt Sachen rauskommen können, die vorher schon da waren. Obwohl das ein Satz der Poppsychologie ist, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass Alkohol einem nicht irgendwelche Gedanken reinpflanzen kann, die vorher nicht da waren.
Definitiv. Und so passiert das ja auch echt oft, dass Menschen einfach, die eh schon ein bisschen zur Aggression neigen, unter Alkohol auch noch aggressiver werden. Und ich finde, das sieht man im Sommerhaus viel. Also die trinken ja viel und die sind auch einfach wahnsinnig aggressiv. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, Lina, und ich glaube, das Sommerhaus der Stars ist das aggressivste Format, was wir bisher uns angeguckt haben. So viel Gewalt im Fernsehen habe ich bisher noch nicht gesehen. Und ich muss auch daran zurückdenken, dass die Dr. Risa ja gesagt hat, sie guckt das Sommerhaus nicht mehr mit dir. Und dass ich mich dann gefragt habe, wie ist es denn bei mir? Und ich muss sagen, Stand jetzt, wir sind noch nicht durch, aber Stand jetzt gucke ich das noch mit dir. Und ich habe mich gefragt, wieso das ist. Weil ich ja danach gesagt habe, ich gucke kein Temptation Island mehr mit dir, als wir Temptation Island gemacht haben. Ich glaube, das ist halt, also bei Temptation Island ist ja vor allen Dingen so Sexismus ein Riesenthema, Frauen abwerten, misogynes Verhalten finde ich einfach nochmal viel größer als im Sommerhaus. Und im Sommerhaus ist es eher so Gewalt zwischen den Teilnehmenden. Und ich glaube, das ist einfach total persönlich, was einen da mehr triggert, was in einem mehr auslöst. Und bei mir, ich komme bisher noch ganz gut klar im Sommerhaus. Und trotzdem finde ich ziemlich krass, was da abgeht. Also ob das jetzt ein Sam ist, der einfach alle abwertet, der Raffi, der jetzt in der Folge Umut das Wasser ins Gesicht schüttet oder beide einfach random aufeinander losschreien. Emma schreit Umut immer wieder an, wertet ihn ab. Und auch Alessia beleidigt Jan bis aufs Letzte, aber auch andersrum. Das ist schon krass. Sowas haben wir also in den Formaten, die wir zusammen gemacht haben, bisher noch nicht gesehen. Wir haben ja auch schon mal drüber geredet, dass das Sommerhaus super viele Vorbedingungen, Prädiktoren für Mobbing erfüllt. Und ich dachte, wir gucken jetzt diese Folge mal rein, wie es denn mit Aggression aussieht. Weil wichtig, weil auch Aggression entsteht ja nicht im Vakuum, sondern es gibt ein wahnsinnig riesiges Forschungsfeld in der Psychologie, wie es zu aggressiven Verhalten kommt. Und im weitesten Sinne ist das ja auch unser Gebiet, weil wir uns ja mit Sexismus befassen und das ist einfach eine Form der Diskriminierung und damit auch Gewalt. Ich finde mega wichtig zu sagen, dass Wut nicht gleich Aggression ist. Da haben wir eben schon mal kurz drüber geredet. Aber mir ist das wahnsinnig wichtig, weil ich auch immer ja dafür plädiere, dass weiblich sozialisierte Personen mehr Wut fühlen dürfen und dass es auch wichtig ist, dass wir die fühlen, weil Wut einfach eine überlebenswichtige Emotion ist, die uns vor allen Dingen als weiblich sozialisierte Personen eben ausgetrieben wird, die wir aber brauchen, um Grenzen zu setzen. Und ich habe sogar diese Woche mit der Kohorte, mit ein paar Leuten aus der Kohorte, da teilweise drüber geschrieben, die mal ein Buch gelesen haben und dann ganz viel über ihre eigene Wut reflektiert haben, Dina. Und jetzt rate mal, es gibt ja diesen Buchclub, mit denen habe ich geschrieben, die sich getroffen haben, mein Buch zu lesen und das zu besprechen. Das ist ein Teil der treuesten Kohorte überhaupt. Und die haben sich, glaube ich, zu 5 getroffen. Rate mal, wie viele von denen sagen, dass sie keine Wut spüren.
Die Hälfte?
3. Ist schon krass, oder?
Okay, das finde ich wirklich crazy. Wir wollten eigentlich abstimmen in dieser Folge, wie wir unsere neue Kategorie nennen. Vielleicht können wir das noch eine Woche verschieben. Und vielleicht können wir das zu der Abstimmung diese Woche machen. Ich würde nämlich wirklich gerne wissen, wie oft die Kohorte Wut spürt. Und ich glaube, wir müssen da unterteilen, ob man weiblich sozialisiert ist oder männlich sozialisiert. Also guckt auf jeden Fall mal eben unten in die Abstimmung und sagt uns, wie es bei euch aussieht.
Unbedingt. Ich finde das schon krass, wenn wir uns vor Augen führen, dass irgendwie so die Hälfte der Gesellschaft da so sozialisiert wird, dass das eben verboten ist und das dazu führt, dass man das häufig, dass Frau das häufig nicht spürt. Und das eben die Emotion ist, die wir brauchen, um uns abzugrenzen von allem, was schädlich ist, wenn sich uns gegenüber jemand falsch verhält. Schon krass. Also, wir lieben Wut. Wir lieben Wut über alles und gleichzeitig bedeutet wütend sein aber nicht, aggressiv sein zu müssen und vor allen Dingen nicht, dass man aggressives Verhalten tolerieren muss. Das ist nicht die Funktion dieser Emotion, sondern es geht eben darum, Grenzen zu setzen. Ich würde sagen, im Sommerhaus fühlen schon viele Menschen Wut. Nicht alle, glaube ich. Aber ich glaube, da sind schon von allen Geschlechtern welche dabei, die Wut fühlen.
Kann ich was einwerfen? Ich finde das so spannend, was du sagst. Und ich habe mich gerade direkt gefragt, weil du ja gesagt hast, dass Wut die Emotion ist, die man braucht, um sich abzugrenzen. Dass vielleicht auch deshalb so viele Leute so wütend sind im Sommerhaus, unter anderem, natürlich noch viele andere Gründe, aber vielleicht auch, weil die ja so auf engstem Raum sind und quasi so als Gruppe zerschmelzen und da ja eigentlich so eine Abgrenzung total wichtig ist. Die schlafen ja quasi sogar so auf engstem Raum nebeneinander, die sind ja einfach nie alleine, ne? Auf so einem engen Raum und dass vielleicht auch deshalb so viel Wut da ist, weil sie sich voneinander abgrenzen müssen.
Aber das nicht richtig können.
Ja.
Nee, ich glaube, dass das wirklich einfach ein emotional krass herausfordernde, dass das eine emotional krass herausfordernde Situation da ist für alle. Und dass das nicht nur dazu führt, dass sie mehr Wut fühlen, als vielleicht so im Alltag, sondern auch, dass es eben schneller in Aggressionen ausartet. Dina, die psychologische Forschung liebt Aggressionen. Es reicht doch so weit zurück. Wir haben ja schon mal über eine Theorie haben wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge kurz angeschnitten. Ich glaube, du erzählst uns da gleich noch ein bisschen mehr. Aber ich dachte, wir fangen ganz vorne an, nämlich mit unserem guten alten Freund Freud. Ich hoffe, ihr habt die Ironie gehört in dem Wort Freund, Freud. Ich habe ja so ein bisschen passiv-aggressiv mal so einen Button mitgenommen von einer Konferenz, wo Freud so hinter einem Rainbow, nee, hinter einer Regenbogenflagge steht, vor einer Regenbogenflagge. Ich glaube, das hätte den auch provoziert. Den guten alten Freud. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass Aggression ein Teil des Todestriebs ist und der im Gegensatz zum Liebestrieb steht, was auch immer genau das alles bedeuten soll. Es ging ihm aber vor allen Dingen darum zu sagen, man hat halt manchmal einfach Bock auf Zerstörung und damit ist es ganz naturgegeben, dass wir halt aggressiv sind. Man muss sagen, Freud, ich finde es spannend, was er alles für Grundpfeiler gelegt hat und ich glaube, viele auch psychoanalytisch sehr spannende und wichtige Theorien sind daraus entstanden und gleichzeitig ist das, was er da damals gesagt hat, einfach unwissenschaftlich und das kann jetzt so nicht belegt werden, dass wir aggressiv sein müssen, würde ich nicht hinterstehen.
Kann ich kurz was dazu sagen?
Bitte.
Was mich bei Freud immer wieder so stört, ne, ist, dass oft gesagt wird, Freud wurde längst widerlegt. Und das macht mich wütend, wenn ich das höre, denn das stimmt nicht.
Ja, erzähl uns warum.
Denn das Problem an Freud ist, dass man es nicht widerlegen kann. Und das ist nämlich genau das, was es unwissenschaftlich macht, dass nämlich Freud wilde Theorien hat. Nehmen wir zum Beispiel den Penisneid als Beispiel. Der ist ja davon ausgegangen, ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen, aber er ist ja davon ausgegangen, dass Frauen neidisch sind auf den Penis von Männern. Und das ist halt eine Theorie. Es gibt kein Szenario, in dem man die widerlegen kann, weil eigentlich alles, was Frauen machen, man irgendwie sich so hin und her drehen kann und so drehen kann, dass die Theorie halt stimmt. Das ist ein bisschen so wie mit Gott. Weshalb Gott keine wissenschaftliche Theorie ist, ist, weil es kein logisches Szenario gibt, in dem man die Existenz von Gott oder auch die Existenz von Penisneid widerlegen könnte. Wenn es kein Szenario gibt, was man sich überlegen kann, in dem eine Theorie widerlegt werden kann, dann ist es nicht wissenschaftlich.
Sondern Glaube. Und das ist okay. Ich finde, Theorien sind wichtig, Glaube ist okay, vielen hilft das und gleichzeitig ist es nicht wissenschaftlich. Wir müssen das einfach trennen. Aber wie kann man bitte alles mit Penisneid erklären? Verstehe ich nicht, Dina. Kannst du uns da ein Beispiel geben?
Also das Problem ist, dass Freud oder die Freudianer, die könnten die Theorie des Penisneids halt an jedes Verhalten anpassen. Das heißt also, wenn eine Frau im späteren Leben Minderwertigkeitsgefühle hat oder sich gegenüber Männern unterlegen fühlt, könnte das dann halt als Beweis für einen Penisneid interpretiert werden. Wenn die aber jedoch selbstbewusst ist und sich als gleichwertig zu Männern empfindet, könnte Freud dann halt auch argumentieren und sagen, aha, dass das auch ein klares Zeichen für einen Penisneid ist, weil man ja hier ganz klar sehen kann, dass sie ihre Penisneidgefühle unbewusst unterdrückt und kompensiert hat. Also egal, was Frauen machen, Freud könnte es immer so drehen, dass es auf seine Theorie des Penisneids passt. Und das ist schön, kann er machen. Aber es ist nicht wissenschaftlich.
Das ist es nicht. Und ich würde gern so in der Zeit zurückreisen und dem einfach mal so diesen total geheimen Tipp geben und sagen, die Gesellschaft ist patriarchal. Ich glaube, das würde seine Theorien so hart sprengen.
Vielleicht kann man auch nicht alles von ihm erwarten, ne? Vielleicht ist auch einfach okay, was er gemacht hat. Und wir nehmen das jetzt als so einen lustigen Anhaltspunkt und sind uns einfach darüber bewusst, dass wir es alles kritisch betrachten sollten. So wie alles.
Absolut. Und dass selbst so eine alte Legende der Psychologie, ich will ihn gar nicht Legende nennen, aber dass auch er manches nicht gewusst hat.
Wir sind jetzt völlig abgeschweift.
Ich fange uns wieder ein. Erst Freud, dann kam diese Dampfkesseltheorie, die nur kurz zusammenzufassen ist mit: Man hat angenommen, dass Aggression sich aufbaut wie in einem Dampfkessel und irgendwann stirbt das über und dann muss man halt aggressiv werden. Konnte so auch nicht irgendwie anhand von Wissenschaft bestätigt werden. Und dann kam Lorenz. Der hatte eine ein bisschen ähnliche Herangehensweise wie Freud und hat gesagt, dass Aggression ein evolutionsbiologischer Vorteil ist, weil es die Aufrechterhaltung sichert der eigenen Art. Und das mag sein im Tierreich. Ob das aber bei Menschen wirklich immer nur ein Vorteil ist, sei in Frage gestellt. Und dann kam die Frustrations-Aggressionstheorie. Und darüber haben wir die letzte Folge schon mal ganz kurz gesprochen. Und wir machen das safe nochmal ausführlicher. Aber magst du uns nochmal kurz sagen, was das ist, Dina?
Absolut. Das war eigentlich so eine der ersten Theorien zur Aggression innerhalb der Psychologie und der psychologischen Forschung. Aus den 30er Jahren ist sie, glaube ich, also schon relativ alt. Und die sagt eigentlich im Kern, je mehr die Ziele, die du erreichen willst, blockiert werden, desto frustrierter wirst du. Und je frustrierter du wirst, desto aggressiver wirst du. Anhand des Sommerhauses könnte man denken, alles spricht für diese Theorie.
Auf jeden Fall.
Aber wie alles im Leben ist es natürlich komplizierter als das, ne? Und ich glaube, es hat sich ja dann noch viel weiterentwickelt. Und in den 90ern war ja die vorherrschende Theorie eher, dass es eigentlich nicht Frustration ist, nicht Frustration an sich, die zur Aggression führt, sondern negative Emotionen, so wie Angst, sich beleidigt fühlen, aber schon auch sowas einfach wie, wenn einem viel zu warm ist, dass das alles zur Aggression führen kann und dass negative Emotionen nicht zwingend durch Frustration ausgelöst werden müssen.
Voll gut, da sind wir auch wieder eigentlich bei der Wut eher als bei der Frustration. Finde ich auch ein bisschen plausibler. Auf jeden Fall kam aber nach der Frustrations-Aggressionstheorie dann Bandura mit seinen Bobo-Doll-Experimenten. Kurzfassung der Bobo-Doll-Experimente ist: Wenn Kinder beobachten, wie sich Erwachsene aggressiv gegenüber einer Puppe verhalten, dann verhalten sie sich danach auch aggressiver der Puppe gegenüber. Sprich, Aggression wird erlernt und vor allen Dingen durch Vorbilder weitergegeben. Und das ist tatsächlich relativ gut belegt. Also, dass der soziale Einfluss sehr groß ist bei aggressivem Verhalten. Wir lernen, dass das normal ist und dann machen wir das eben auch so. Wir sind jetzt weg von den großen Theorien, die durch Männer in der Psychologie erstmal den Weg geebnet haben. Weil dann, was dann gefolgt hat, ist, dass es tatsächlich etwas forschungslastiger wurde. Weniger Theorien, mehr Forschung. Eben nach diesen ersten Experimenten an den Puppen. Und diese Forschung hat immer deutlicher gemacht, dass es vor allen Dingen situative und soziale Einflüsse sind, die aggressives Verhalten am besten erklären. Darunter sowas wie eben schon durch die Bobo-Doll-Theorie angeschossen, sowas wie ich lerne, dass andere aggressiv sind, also dass es normal ist. Und das wiederum führt dazu, dass ich das auch mache, dass ich schnelle Aggressionen aber auch wahrnehme in anderen Menschen. Also zum Beispiel, wenn jemand, ich glaube, ein gutes Beispiel dafür wäre eigentlich das Messergate in der Folge, dass wenn jemand da mit einem Messer steht, das vielleicht eigentlich dafür da war, Orangen zu schneiden, dass ich nicht mehr an Orangen oder irgendwas anderes denke, sondern meine Erklärung direkt ist, oh, Aggression, und dann werde ich auch aggressiv. Was diese Forschung aber auch zeigt, ist, dass Stress ganz maßgeblich auch dazu beiträgt, dass Menschen aggressiv werden. Und Stressfaktoren können total vielschichtig sein. Das kann alles Mögliche sein. Das kann sein Lärm, Enge, Überfüllung. Und nach dem Sommerhaus würde ich jetzt auf jeden Fall auch sagen, dass unbequeme Matratzen dazu zählen sollten. Ich bin mir relativ sicher, wir würden da ein super cooles Experiment mitmachen könnten mit den Sommerhausmatratzen und genau das finden. Oder auch überfüllte, ekelhafte Aschenbecher. Und dann kam Zimbardo. Zimbardo ist, glaube ich, vom Namen her einigen ein Begriff, mit dem Stanford Prison Experiment. Das war ein Dude in der Sozialpsychologie und mein erstes Buch der Psychologie, was ich jemals besessen habe, hieß so. Ist doch einfach auch so krass, dass diese ganzen Dudes dann einfach so Bücher bekommen, die so heißen wie sie und immer so Effekte. Das ist auch krass. Ich frage mich, wann das erste Buch der Psychologie mal nach einer Frau benannt wird. Oder gibt's das schon? Weißt du was, Dina?
Stimmt nicht.
Ich glaub's nicht. Und ich ganz ehrlich, wenn ich einen Effekt finden würde, würde ich das auch einfach nicht wollen. Ich würde wollen, dass das nach dem Effekt benannt ist und nach dem, für das es steht und nicht nach meinem Namen.
Also, ich hätte da jetzt nichts gegen.
Nach dem Vornamen vielleicht schon eher. Der Dina-Effekt. Okay, ist schon geil. Auf jeden Fall, was Zimbardo gemacht hat, ist, dass er 24 Männer in zwei Gruppen eingeteilt hat, die Gefangenen und die Wärter. Und dann hat er die Wärter einfach mega motiviert, herabwürdigend und autoritär zu sein, was sie dann eben auch schnell gemacht haben. Und dadurch ist eine Gefängnisdynamik entstanden, die immer heftiger wurde und einfach immer aggressiver. Das Experiment sollte 2 Wochen gehen, aber wurde nach 6 Tagen abgebrochen, weil es zu krass wurde anscheinend. Wir hören da, glaube ich, gleich nochmal mehr zu, ob wir genau wissen, warum das abgebrochen wurde. Aber was man schon sagen kann, dieses Experiment hat erstmal dazu geführt, dass mehr Forschung gemacht wurde, was ja gut ist. Und es hat gezeigt, dass Menschen sich easy dazu anstiften lassen, aggressiv zu sein. Vor allem, wenn es eben belohnt wird und wenn jemand anderes sagt, sei jetzt mal aggressiv. Und das sogar, wenn das Ganze eigentlich nur ein Spiel ist. Also wie jetzt eben bei diesem Experiment, in Anführungsstrichen Experiment. Das Ganze hat nämlich ganz viel Kritik bekommen, weil das messmethodisch, ich würde sagen, sehr unsauber war, weil Zimbardos Rolle als Versuchsleiter eben überhaupt nicht neutral war. Der hat nämlich alle anderen super krass dazu motiviert und angestachelt, sich aggressiv zu verhalten. Und das ist methodisch einfach das Schlechteste, was man machen kann. Das erfüllt ganz grundlegende Standards des wissenschaftlichen Vorgehens und der Methodik nicht, weil er einfach sich selbst nicht rausgehalten hat aus seinem eigenen Experiment und er die anderen zu aggressivem Verhalten eben angestiftet hat und man dann nicht mehr sagen kann, wie viel kam aus denen und wie viel war sein Einfluss. Ich glaube, heutzutage würde man den Zimbardo nennen.
Franzi, ich liebe, dass du uns das so schön zusammengefasst hast. Ich werde da direkt ganz aufgeregt. Denn das Stanford Prison Experiment ist, glaube ich, eins der größten Skandale der Sozialpsychologie. Und nicht etwa, weil das, was gefunden wurde, so krass ist, sondern weil es auch einfach ein riesiger Scam ist. Glaube ich zumindest. Ich möchte unbedingt mal eine Spezialfolge dazu machen, ne? Es ist ja einfach richtig verrückt. Denn vieles, was du gesagt hast, ist, glaube ich, das, was man auch so im Psychologiestudium immer lernt, was einem da so verkauft wird. Und ich glaube, dass man sollte ja auch daraus schließen, aus dieser ganzen Sache, dass tatsächlich jeder von uns zu Aggression und Gewalt imstande ist, unter den richtigen Voraussetzungen. Und tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, war, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, es gab ja vor einigen Jahren schon diesen großen Skandal, ich glaube, im Gefängnis von Abu Ghraib, dass da Soldaten aus Amerika welche von den Insassen gefoltert haben, also richtig heftig gefoltert haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, war tatsächlich ja auch der Philip Zimbardo, wurde auf jeden Fall von den Anwälten immer wieder eingeladen und befragt, um quasi auszusagen, es war gar nicht die Schuld dieser Soldaten, die da gefoltert haben, sondern das ist einfach in Gefängnissen passiert sowas. Wir können die dafür nicht beschuldigen. Ganz lapidar zusammengefasst. Es war auf jeden Fall richtig wild. Denn was man zum Stanford Prison Experiment sagen kann, ist Folgendes. Unsauber gearbeitet oder methodisch unsauber, das ist, was ich gelernt habe noch im Psychologiestudium, das gesagt wurde, das ist das Stanford Prison Experiment. Es war ein bisschen unsauber, aber es ist trotzdem ja immer noch eins der geilsten Experimente aller Zeiten. Und das können wir auf jeden Fall kritisch sehen. Kritischer, als dass nur unsauber gearbeitet wurde. Denn einfach an diesem ganzen Experiment ist so vieles falsch. Erstmal müssen wir sagen, die Schlussfolgerung, die wir daraus ja machen wollen, ist, dass jede Person, alle Menschen unter den richtigen Umständen oder unter den falschen Anführungszeichen gewalttätig werden können. Aber das können wir anhand dessen gar nicht sagen. Das Sample waren, glaube ich, 24 Männer. Es waren keine Frauen dabei. Es waren alles Studierende. Oder es waren halt Studierende, die während der Ferien nicht nach Hause gefahren sind, sondern irgendwie zu Hause auf ihren Zimmern noch im Dorm abgehangen haben. Das ist eine spezielle Gruppe von Menschen. Anhand dieser 24 Menschen können wir jetzt nicht auf die Gesamtbevölkerung schließen. Ich glaube, es ist immer noch auch ja sehr verbreitet, dass man das gesagt würde, es musste, das ist so aus dem Ruder gelaufen, dass es abgebrochen werden musste. Und es gibt, glaube ich, schon einige Evidenz, die dafür spricht, dass Zimbardo einfach irgendwann keinen Bock mehr hatte und nach Hause wollte. Der war müde, es war Wochenende. Und er hat sich gedacht, wir haben eigentlich jetzt schon das gefunden, was wir wollten, das wird nicht besser, jetzt brechen wir es ab. Es wird ja immer gesagt, dass sie einfach auf die Idee gekommen sind, sich so aggressiv zu verhalten. Es gibt aber auch viele kritische Stimmen, die sagen, dass es klare Instruktionen gab. Also zum Beispiel gibt es ja dieses ganz klare Beispiel, dass diesen Gefangenen Säcke über den Kopf gezogen wurden. Also dass die Wärter in dem Gefangenen, im Stanford Prison Experiment, einen Gefangenen Säcke über den Kopf gezogen haben und die da so durch die Zellen geführt haben und so, ne? Und dass die ganz alleine drauf gekommen sind. Tatsächlich hat der Zimbardo die aber dazu angestiftet und immer wieder so mit denen Rücksprache gehalten und gesagt, ja, wollt ihr nicht mal den Leuten die Säcke über den Kopf ziehen? Glaubt ihr nicht, dass es vielleicht einfach eine witzige Idee wäre? Und dann haben die es halt gemacht. Und was auch noch sehr schwierig ist, dass er wohl von diesem Experiment nach Hause kam. Und er kam nach Hause und er hat relativ zügig alle Zeitungen angerufen, die es gab, und ihm seine Ergebnisse mitgeteilt, bevor er einen einzigen Satz geschrieben hatte oder die ganze Sache mal kritisch reflektiert hatte. und er hat direkt allen seine Ergebnisse verkündet. Und so funktioniert ja Wissenschaft eigentlich nicht, ne? Eigentlich, wenn man ein Experiment gemacht hat, setzt man sich hin, man evaluiert, man kodiert, man schreibt auf, man schickt es an andere Wissenschaftler. Die geben dann ein Feedback, anhand dessen überarbeitet man. Man macht vielleicht nochmal eine kleine Follow-up-Study, geht alle Eventualitäten durch. Und so dieser Prozess von dem Experiment, bis dass es die wissenschaftliche Studie publiziert wird, da vergehen meistens Jahre und es ist ein Riesending. Aber da hatte jetzt Philipp Zimado anscheinend nicht so richtig Bock drauf. Der hat einfach direkt alle Zeitungen angerufen. Und das hat es dann im Nachhinein ja auch total schwierig gemacht, weil er quasi dann in den Psychologie-Büchern und Journals auch gesagt hat, ja, jeder weiß ja schon von diesem Effekt. Ihr müsst das jetzt nur noch hier veröffentlichen. Das hat es auf jeden Fall schwierig gemacht, mit der ganzen Sache kritisch umzugehen. Und so funktioniert Wissenschaft auf jeden Fall nicht. Und das sind nur ein paar kleine Beispiele von den ganzen Sachen, die falsch sind am Stanford Prison Experiment.
Schreit alle Special-Folge. Es gibt doch sogar einen Film darüber, ne?
Ja. Und ich glaube, an der Uni, wo ich in Amerika war, da war Philipp Zimbardo sogar noch zu Besuch.
Und ich meine, man muss schon auch noch mal ganz klar sagen, dass Forscherinnen, die das gemacht haben, dass das denen die Karriere gekostet hat, ne? Zum Beispiel Amy Cuddy, das ist ja die Frau, die das Power-Posing, da müssen wir auch eine Special-Folge zu machen, entdeckt hat. Und die ist ja auch losgelaufen und hat super schnell einfach darüber, obwohl es war publiziert, aber sie hat dann zu schnell trotzdem von einer Study eben sehr viel Medienpräsenz gehabt und super viel darüber gesprochen. Und es war einfach alles noch nicht so sauber, würde ich sagen. Auf jeden Fall noch nicht an dem Punkt, um drüber zu sprechen. Das hat sie ihre Karriere gekostet, ihre wissenschaftliche. Deswegen umso krasser, dass Zimbardo einfach immer noch gefeiert wird.
Philipp Zimbardo hat jahrelang keinen einzigen Satz zum Stanford Prison Experiment wissenschaftlich aufgeschrieben, weil er zu beschäftigt damit war, durch jede Talkshow zu tingeln und zu erklären, dass er jetzt anhand seiner Studie den Holocaust erklären kann.
Aber Dina, wir mussten da jetzt trotzdem drüber reden. Weil ich glaube, was wir schon mitnehmen können, weil das nicht nur dieses Experiment sagt, ist, dass Menschen unter den Bedingungen, dass eine Gruppendynamik entsteht und wo sie motiviert werden für aggressives Verhalten, schon auch wahrscheinlicher aggressiv sind.
Und ich glaube auch, was so die psychologische Forschung zur Aggressivität und Wut und Gewalt zeigt, ist ja auch, dass es am Ende ein Zusammenspiel ist. Ne? Es ist ein Zusammenspiel von Nature und Nurture, also deiner Natur, der Genetik, wer du bist und der Umgebung, in der du aufwächst. Franzi, weißt du, was ich das Spannende finde? Es gibt ja so viele Theorien zu Aggression und Gewalt. Wir sind ja ganz viele auch durchgegangen, ne? Also, dass es Frustration ist, dass es negative Gefühle sind, dass es aber auch eine Gruppendynamik ist, dass es die Umgebung ist. Und ich glaube, ganz oft wollen wir immer wissen, welches ist die richtige Theorie, welches ist die eine. Aber oft ist es ja nicht so. Und ich finde, das Sommerhaus ist ein perfektes Beispiel dafür. Denn eigentlich sehen wir ja im Sommerhaus ein bisschen von diesen ganzen Theorien, die wir gerade angeschnitten haben, ne? Denn ich finde, wir sehen einerseits ganz klar diese Frustrations-Aggressionshypothese. Wir sehen ganz viele frustrierte Menschen, wo die Frustration zur Aggression führt. Ich finde, wir sehen auch ganz viele Leute, die unter Stress und in einem Status von negativen Emotionen zu Aggressionen greifen. Und ich finde, wir sehen halt auch einfach ganz viel Gruppendynamik, die Aggression eskalieren lassen. Und wir sehen auch, glaube ich, ganz klar, dass die Situation, in der die Menschen sind, sehr viel Aggression aus ihnen herausbringt. Also eigentlich so 100 Jahre psychologische Theorie zur Aggression in einem Sommerhaus.
Voll. Und auch, dass es belohnt wird. Im weitesten Sinne. Also die Leute, die aggressiv sind, kriegen ja schon auch mehr Sendezeit, machen den anderen vielleicht ein bisschen Angst, was vielleicht dazu führt, dass sie weniger schnell rausgewählt werden und so weiter. Was wieder so dieser soziale Aspekt ist von, es ist eine Norm, die entsteht, es wird belohnt und das führt eben dazu, dass es mehr passiert, was nicht bedeutet, dass die alle sich im Alltag so verhalten.
Hoffe ich.
Hoffe ich auch.
Aber ich finde, das ist auch eigentlich ganz gut erklärt. Oder dass diese ganzen Theorien zusammen ganz gut erklären können, warum vielleicht das Sommerhaus so prädestiniert ist für Aggression, weil ja eigentlich diese ganzen Aspekte, die diese verschiedenen Theorien beleuchten, im Sommerhaus zusammenkommen.
Dina, das war ziemlich viel zur Aggression. Haben wir noch was zum Stimmungsbarometer zu sagen, bevor wir hier schließen?
Wir können kurz zusammenfassen, Lorik und Denise kriegen 3 Stimmen und Emma und Umut 4. Lorik und Denise, flip raus. Und ich frage mich, ob am Ende Emma und Umut nächste Folge sich trotzdem wieder schaffen, irgendwie rauszuwinden. Ich sag ja.
Das würde mich nicht mehr wundern. Ja, es würde mich nicht mehr wundern.
Was denkst du, wer nächste Folge gehen muss?
Lorek und Denise. Oder Sam und Raffi.
Ich könnte mir vorstellen, Sam und Raffi, die haben's verkackt. Das war zu viel.
Der Samford.
Und ich glaube auch durch diese Situation, dass alle da drin jetzt quasi gesehen haben, dass der Sam gar nicht so eine große Allianz hat in dieser Tischsituation, dass das die Leute mutiger macht, den dann jetzt tatsächlich auch zu wählen. Weil ich glaube, davor haben die sich nicht ganz getraut, weil die, glaube ich, das Gefühl hatten, okay, wir sind die Einzigen, die den nicht so mögen oder wir sind die Einzigen, dem das zu viel ist. Und jetzt, wo die gesehen haben, aha, er ist tatsächlich hier das schwächste Glied, den mögen tatsächlich die wenigsten. Warte mal, wir erzählen hier völligen Unsinn, die sind doch geschützt.
Die sind geschützt.
Die können gar nicht gehen.
Vielleicht danach die Folge.
Ich bin gespannt. Franzi, damit schließen wir die Folge. Ihr Lieben, wenn ihr uns noch keine 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcast gegeben habt, macht das unbedingt noch. Wir freuen uns riesig über jede einzelne Bewertung. Drückt unbedingt auf Folgen bei allen möglichen Podcast-Portalen. Folgt uns auch unbedingt auf Instagram und TikTok, um keine psychologischen Hintergrundinformationen und Datenanalysen zu verpassen. Und kauft unbedingt Franzis hervorragendes Buch. Er hat dich dort nicht mehr angefasst. Alle Infos gibt's in den Shownotes.
Dina, ich küsse die feministische Revolution.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.